Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag Calcio hier bei uns auf dem Channel. Ich muss anscheinend aus Gewohnheit immer diesen Mikrofonarm kurz berühren, wenn ich hier loslege. Heute mit mir Niklas, und bevor ich reinstarte mit euren Fragen für diesen Dienstag hier, habe ich euch etwas stellvertretend für uns alle mitzuteilen, und zwar, dass Alex zukünftig nicht mehr bei Calcio Berlin dabei sein wird. Das ist eine Entscheidung, die wir jetzt gemeinschaftlich getroffen haben. Das war keine leichte Entscheidung für uns, aber wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es in Summe nicht das Match gewesen ist, das wir uns, glaube ich, alle erhofft haben. Ich möchte mich auch stellvertretend für Nico und Christoph sehr bei Alex bedanken, dass er diese Aufgabe angenommen hat und dass er diese auch vor allem nicht leichte Aufgabe angenommen hat. Wir wünschen ihm natürlich selbstverständlich alles Gute weiterhin, und er wird ja auch weiterhin Content machen auf YouTube. Also wenn ihr ihn da weiter supporten wollt, dann freut uns das auf jeden Fall, wenn ihr auf seinen Channel geht und den auscheckt. Und ansonsten bleibt zu sagen, dass wir euch darum bitten würden, damit einfach auch respektvoll umzugehen, weil das für beide Seiten, also für uns, aber auch vor allem natürlich für Alex, auch nicht leicht ist, und euch da angemessen zu verhalten in den Kommentaren, aber auch grundsätzlich. Und jetzt starten wir rein mit den Fragen für diese Woche. Und die erste Frage, die kommt vom Fußballpropheten selber, der vom Berg runtergekommen ist und fragt: Moin, derzeit sind noch einige bekannte Namen, die vertragslos sind und einen neuen Verein gebrauchen könnten, auf dem Markt. Szenario: Du bist Spielervermittler folgender vertragsloser Spieler und musst jeweils einen Verein finden, bei dem sie nochmal durchstarten könnten. Das sind die Spieler Mats Hummels, Adrien Rabiot, Anthony Martial, Joel Matip, Dele Alli und James Rodriguez. Und ich fand es eine geile Frage, weil, also ich möchte nicht Spielerberater werden, aber die Überlegung, welcher Spieler könnte wohin passen und wo wäre es ein Match, sowohl für den Spieler als auch für den aufnehmenden Verein, finde ich grundsätzlich sehr, sehr spannend. Ich meine, das ist die ganze Prämisse vom Format Shopping Guide. Und wir machen heute einen anderen Shopping Guide, nämlich wir vermitteln Spieler an Vereine. Und wir beginnen mit Mats Hummels, der noch vereinslos ist, sonst wäre er nicht in dieser Aufzählung hier. Und ich würde ihn gerne vermitteln an den SSC Neapel. Der hat einen Horrorstart in die neue Serie A-Saison erwischt. 3:0 verloren gegen Hellas Verona mit dem neuen Trainer Antonio Conte, der auch danach, nach dem Spiel, schon direkt heftig ausgeteilt hat, von einer Schande gesprochen hat, der auch schon im Vorfeld gesagt hat, Napoli zurückzubringen an die Spitze könnte ein Projekt sein, das 6 Monate, 12 Monate, aber auch 2 Jahre dauern könnte. Also typische Conte-Sachen gesagt. Und die Unwägbarkeit ist natürlich, wie lange bleibt Antonio Conte Trainer? Das kann grundsätzlich auch mal sehr, sehr schnell zu Ende gehen. Aber wenn er bleibt, dann wird Napoli weiterhin mit einer Dreierkette spielen. Sie haben Alessandro Buongiorno für 35 Millionen Euro fest verpflichtet von Torino. Der ist aktuell noch verletzt gewesen, aber der wird in der Dreierkette vermutlich, also könnte in der Dreierkette vermutlich links spielen, ist auch Linksfuß, ist ein richtiger aggressiver Zweikämpfer, und der so an der Seite von einem Mats Hummels könnte sehr, sehr gut funktionieren. Also Rahmani hat in der Zentralrolle gespielt, aber das ist ein Spielername, wo ich sagen würde, da kann ein Mats Hummels durchaus schon noch dran vorbeikommen, und deswegen wäre Napoli als kleiner Gamble meine Empfehlung für Mats Hummels. Außerdem, ich war gerade selber erst in Süditalien, unter anderem eben auch bin ich gelandet in Neapel und dann weitergefahren in Richtung, wie heißt denn die Region nochmal? Amalfiküste, in Richtung Amalfiküste. Und es ist sehr, sehr schön da, also teilweise auch ein bisschen marode, aber auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und von der Lebensqualität her kann man das, glaube ich, als Fußballspieler durchaus genießen, da unten noch die letzten schönen Jahre zu verbringen. Also nicht im Leben, aber zumindest im Fußballerleben. Der zweite Spieler ist Adrien Rabiot. Der ist vertragslos, der war zuletzt bei Juventus Turin unter Vertrag. Und meine Empfehlung für Rabiot wäre der FC Barcelona. Der FC Barcelona mit Hansi Flick, auch da, also Flick hat gewonnen das erste Spiel, aber auch da ist natürlich die Frage, bleibt Hansi Flick im Amt? Man hört das schon jetzt schon so ein bisschen rumoren, Thema Gündogan etc. Also wie lange ist er dort Trainer? Aber wenn er dort bleibt, dann kann man zumindest festhalten, bei seinem letzten erfolgreichen Stint, das war der Stint beim FC Bayern München, hat Hansi Flick aus einem mittlerweile aussortierten Leon Goretzka damals ein absolutes Monster gemacht als Boxcrasher, also als ein Spieler, der aus der Mittelfeldposition heraus erstens wenig mit dem Spielaufbau zu tun hat, wie es auch statistisch bei Rabiot, bei Juventus der Fall gewesen ist, und dann dafür da ist, mit späten Läufen, mit seiner Physis, seiner Wucht im Strafraum aufzutauchen und dort eben gefährlich zu werden. Das ist etwas, was vom Profil her sehr gut zu Rabiot passt. passt. Der gehörte bei zentralen Mittelfeldspielern in den Top 5 Ligen in der abgelaufenen Saison zu den Top 7%, was Ballkontakte im gegnerischen Strafraum angeht. Also Rabiot ist ein Spieler, der viel in der Box auftaucht, der dort auch durchaus Torgefahr entfalten kann. Und ich glaube, Barcelona könnte für ihn dementsprechend ein guter Fit sein, weil Hansi Flick schon mal aus einem Spieler, der ähnliche Anlagen hat, das absolute Maximum rauskitzeln konnte. Dritter Spieler im Bunde, Anthony Martial. Also, wohin vergeht die Zeit? Gefühlt ist er gestern noch Debütant gewesen für United und hat dieses krasse Tor damals gegen Liverpool gemacht. Ich glaube, unter anderem Martin Skrtel böse aussteigen lassen. Und jetzt ist er vertragslos und Ende 20. Und ich würde sagen, Ajax Amsterdam wäre ein guter Fit für Martial. Denn dort ist mittlerweile mit Farioli jemand Trainer, der in der abgelaufenen Saison Trainer in Nizza gewesen ist, dort auch erfolgreich war, mit Nizza auf dem 5. Platz gelandet ist, das aber nicht verbunden hat mit einem sonderlich pressing-intensiven Fußball, was die Passes per Defensive Action anging. Ich verkneife mir jetzt eine Erklärung. War Nizza in der abgelaufenen Ligue 1-Saison auf Platz 11, also irgendwo im hinteren Mittelfeld oder im unteren Mittelfeld besser gesagt. Und das ist wichtig, weil also Anthony Martial ist nie jemand gewesen, der sonderlich fleißig gegen den Ball gewesen ist. Ich erinnere mich noch, glaube ich, das könnte einer der Spieler gewesen sein, die bei FIFA mal die Arbeitsrate niedrig hatte, low. Nicht, dass das unbedingt aussagekräftig wäre, aber es passt bei ihm schon ganz gut. Und ich glaube, er braucht einen Verein, wo nicht so wahnsinnig viel von ihm gegen den Ball erwartet wird und vielleicht auch eine Liga, die von ihrem Niveau her so ist, dass er sich ein bisschen Selbstvertrauen anschießen kann. Seine beste Saison bei United war, glaube ich, mal 17 Tore in der Premier League. Und ich glaube, das wäre für ihn in der Eredivisie durchaus möglich. Deswegen meine Empfehlung für Martial: geh in die Eredivisie, schieß dich ein bisschen warm und werde glücklich bei Ajax Amsterdam. Joel Matip, der ist wohl aktuell bei Bayer Leverkusen im Gespräch. Ich bringe ihn auch in die Bundesliga. Also Leverkusen wäre auch, ehrlich gesagt, ein guter Fit. Aber wäre es vielleicht vor allem gewesen, wenn ein Jonathan Tah nicht geblieben oder gewechselt wäre, besser gesagt. Und ich sage Joel Matip zum VfB Stuttgart. Die suchen ja noch einen Nachfolger für Waldemar Anton. Und Matip hätte sowohl aus einer Erfahrungsperspektive als auch aus einer Qualitätsperspektive absolut das Zeug, diese Rolle oder diese Fußstapfen auszufüllen, sich zu einem Führungsspieler beim VfB zu entwickeln. Die könnten ihm in der kommenden Saison Champions League Fußball bieten und er wäre, glaube ich, tatsächlich der erste Ü30-Spieler im aktuellen Kader des VfB. Also das wäre durchaus auch zu verkraften, da mal jemand Älteres zu holen. Man hat ja gehört, der VfB war zumindest an Loic Badé dran und interessiert. Da ging es ablösetechnisch schon in Richtung so knapp 20 Millionen Euro. Und wenn man bedenkt, dass Matip ablösefrei ist, kann man vielleicht auch das, was man sonst in Ablöse investiert hätte, bei ihm ins Gehalt investieren und ihn vielleicht gestemmt kriegen. Wird, glaube ich, knapp, aber rein sportlich, glaube ich, könnte für Joel Matip der VfB Stuttgart ein durchaus brauchbarer Fit sein, auch wenn das nicht so kommen wird. Aber es geht ja nicht darum, was wahrscheinlich so kommt, sondern was ich glaube, was rein sportlich für die Spieler eine gute Adresse wäre. Und deswegen sage ich zum Beispiel bei Dele Alli, scheiß mal auf London, overrated, komm nach Berlin, mein Freund, komm nicht zu Union Berlin, komm zu Hertha BSC. Das ist fucking zweite Bundesliga, ich weiß, aber ich glaube, Dele Alli muss an dem aktuellen Punkt, an dem er in seiner Karriere angekommen ist, viel, viel Anlauf nehmen und ein paar Schritte zurück machen, um dann vielleicht nochmal zurückkommen zu können. Und das könnte ihm gelingen, unter anderem in Berlin. Dort könnte er einen Platz finden als Achter im 4-3-3 von dem guten Herrn Fiel, der dort neuer Trainer ist. Da hat jetzt zuletzt gegen HSV auf der rechten Achterposition zum Beispiel Kabovnik gespielt, der ja eigentlich aber auch Außenverteidiger kann. Da könnte man den vielleicht umparken und Dele Alli eine dieser beiden Positionen geben und ihm die Möglichkeit geben, sich abseits der englischen Presse und der großen Scheinwerfer so ein bisschen wieder warm zu spielen. Auch da gilt dasselbe wie bei Martial auf einem Niveau, glaube ich, wo er deutlich mehr vielleicht glänzen kann und wo er die Chance hat, wenn Hertha vielleicht sogar aufsteigen sollte, auch wenn der Saisonstart eher ein bisschen ruckelig, rumpelig gewesen ist, wenn die Hertha vielleicht aufsteigen sollte, dann eben dann doch wieder recht schnell in einer Top-5-Liga am Start zu sein. Und ich mochte Dele Alli als Fußballspieler immer super, super gerne. Ich muss immer wieder an diesen Clip denken, den er mit Mourinho hatte, oder dieses Gespräch zwischen ihm und Mourinho in der Tottenham-Doku, wo Mourinho zu ihm sagt, time flies, und ihn so warnt, dass die Jahre an ihm vorbeiziehen werden und er aufpassen muss, dass er nicht die besten Jahre vorbeigleiten lässt, weil er eben nicht das Level an, ja, mentaler Stärke oder was auch immer mitbringt. Nee, mentaler Stärke ist der falsche Begriff, aber an Bereitschaft, an Willen mitbringt, um alles aus sich rauszuholen. Jetzt wissen wir bei Dele Alli auch, dass da mehr dahinter steckt, dass da auch mentale Probleme dahinter stecken. Deswegen wollte ich das nochmal einfangen, dass da mehr dazu gehört. Aber ich glaube, vielleicht könnte das ein Pflaster sein, wo es klappt. Und ich würde es ihm auch wünschen, weil ich finde, das war ein ganz fantastischer Fußballer und fände das sehr, sehr cool, wenn der nochmal zumindest ein bisschen auf die Füße kommt. Und auch wenn das nur bedeutet, auf geringerem Niveau wieder gut zu spielen bei einer anderen Mannschaft. James Rodriguez, kurz und knapp Betis Sevilla. Die sind ein Hort für durchaus mal ein bisschen ältere Spieler. Isco hat da nochmal einen zweiten Frühling gehabt jetzt. Also Fekir geht es da meines Wissens nach auch sehr, sehr gut. Die haben lange eine Heimat gebietet. Heute bin ich sprachlich sehr stark unterwegs. Eine Heimat gebietet für Joaquin, der ehrlicherweise auch eine Vereinslegende ist und wahrscheinlich dort hätte so lange einen Vertrag kriegen können, wie er denn auch gewollt hätte. Aber ich glaube, bis in La Liga noch, Sevilla, schön Andalusien, gutes Wetter, könnte, glaube ich, für zu James ganz gut passen. Wenn das nichts ist, dann vielleicht lieber in Südamerika bleiben. Mal gucken, ob bei Fluminense noch ein Platz frei ist. Da sind auch ein paar alternde Künstler unterwegs, wie Ganso zum Beispiel. Das sind, glaube ich, Adressen, die zu ihm ganz gut passen würden. Boah, ich habe viel Zeit mit dieser Frage verbracht. Und die nächste Frage wird nicht deutlich leichter, denn sie kommt von Freddy Lampe 5190. Könntet ihr, also ich, das neue Champions-League-Format mal so erklären, dass es auch der größte Nicht-Checker, in Klammern ich, also er, Freddy die Lampe, kapiert? Liebe Grüße aus Lautre. Grüße zurück nach Lautre. Und mein Beileid an uns alle, für das Verbrechen, dass das dritte Trikot des FCK ist, wo man farblich absolut alles angepasst hat, inklusive des Logos, aber natürlich nicht den Sponsor, den man aktuell anscheinend nicht aus dem Weg gehen kann, egal wo man beim FCK hinschaut. Zur Frage Champions League Modus. Ich versuche das kurz und knapp zu erklären, so dass es rudimentär oder grob verständlich wird. Erstmal 32 Teams vorbei. Ist Geschichte. Vergiss alles, was du zu 32 Teams in der Champions League weißt, ist vorbei. Es sind jetzt 36 Teams. Die vier Plätze werden dann vergeben die Länder, die irgendwie gut abgeschnitten haben im letzten Jahr in den europäischen Wettbewerben. Dann kriegt noch irgendein Meister aus einer kleinen Liga einen Platz. Ist auch egal. Die Plätze werden anders verteilt. Bla bla bla. 36 Teams und die werden nicht mehr aufgeteilt in Gruppen. Die spielen alle in einer Liga, aber nicht jeder gegen jeden, denn das würde verdammt lange dauern. Jede Mannschaft in dieser 36er Liga hat 8 Spiele. Sie hat 8 Spiele, 4 davon zu Hause, 4 davon auswärts. Die Gegner werden ausgelost nach einem System, nämlich diese 36 Mannschaften werden dann auf 4 Töpfe unterteilt. Ist es richtig? Ich glaube schon, um Gottes Willen. Ich meine, das sind 9, oder? 9 mal 4? Was ist 9 mal 4? Doch, 36. Auf jeden Fall ist es so, daraus werden 4 Töpfe gemacht aus diesen 36 Mannschaften. Ich erkläre das sehr, sehr gut und wirke auch wie jemand, der sehr viel Ahnung hat. Aus diesen 36 Mannschaften werden 4 Töpfe gemacht und man spielt aus jedem Topf gegen 2 Mannschaften. Erstes Problem, diese Töpfe, die werden nur noch zusammengestellt nach UEFA-Koeffizient. Das heißt, je höher du im UEFA-Koeffizienten stehst, desto höher bist du im Topf. Das sorgt natürlich dafür, dass große Mannschaften, dauererfolgreiche Mannschaften in hohen Töpfen sind und dort sich tendenziell besser aus dem Weg gehen können. Also wir kennen das ja aus der Champions League zuletzt, dass da gerne mal auch mal in Top 1 ein Meister gewesen ist aus Portugal oder sowas und in Top 2 auch mal andere Mannschaften, die nicht unbedingt Top-Teams waren und dann hast du halt eher langweilige Gruppen gehabt, irgendwas wie, keine Ahnung, Benfica, Leipzig, Monaco und noch irgendwer, aber das Gute daran ist, abseits von Leipzig eben, dass du halt auch mal Gruppen hast, wo es auch mal wahrscheinlicher ist, dass sich kleinere Mannschaften durchsetzen und weiterkommen. Jedenfalls ist es dann so, du spielst gegen 2 Teams aus jedem Topf, 4 zu Hause, 4 auswärts. Daraus entsteht eine Tabelle. In dieser Tabelle qualifizieren sich die ersten 8 Mannschaften, direkt für das Achtelfinale. Die Plätze 9 bis, Achtung, 24, oder? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ja, ist richtig. Ich brauche nämlich 16 Mannschaften. Die Plätze 9 bis 24, also 24 von 36 Mannschaften, ist schon wieder viel zu viel. Ist ja quasi EM-Light. Kommen in die erste K.O.-Phase, denn Platz 9 bis Platz 24 spielen dann gegeneinander die letzten 8 Achtelfinalisten aus. Das heißt, aus einem Playoff zwischen den Plätzen 9 bis 24 werden 8 Mannschaften ermittelt, die dann mit den 8 anderen Mannschaften gepaart werden und dann das eigentliche Achtelfinale bilden. Die letzten 12, die kommen nicht wie üblich über Resteverwertung runter in die Europa League oder so. Die scheiden dann wirklich aus und sind dann auch raus aus dem europäischen Wettbewerb fürs ganze Jahr oder für die ganze restliche Saison. Und ein wichtiger Faktor ist noch, dass wenn die 8 Gruppenspiele gespielt sind, die 8 Ligaspiele pro Mannschaft gespielt sind, dann bilden die ersten 24 Mannschaften, das sind ja die, die weiterkommen, respektive das Playoff spielen, da bilden jeweils die Tabellennachbarn ein Paar, also Platz 1 und 2, Platz 2 und 3 und 4, 5 und 6, ich kann nicht so gut zählen, bilden ein Paar und diese Mannschaften können dann im weiteren Turnierverlauf nicht mehr aufeinandertreffen vor dem Finale. Das heißt zum Beispiel Platz 1 und 2 gehen dann sicher, dass sie einander nicht mehr begegnen vor dem Endspiel. Auch das und auch 3 und 4 etc. Auch das ist natürlich wieder ein Weg, Mannschaften, die besser abschneiden, die tendenziell auch wahrscheinlich die Top-Teams sein werden, zu schützen und ihnen bessere Planbarkeit geben zu können auf dem Weg durch die neue Champions League. Und ja, das war's im Prinzip. Also es ist ein Modus, der definitiv darauf ausgelegt ist, größere Planbarkeit zu erzielen für große Mannschaften. Es wird, glaube ich, schwieriger werden für kleinere Teams. Wir werden nicht mehr ganz so viele Überraschungen und Sensationen erleben. Und ich finde, alles in allem ist der Modus in meinen Augen zumindest ein klares Downgrade und ist im Prinzip eine Super League Lite. Und man hört ja immer mal wieder mal geflüstert, dass man im Prinzip dieses Zugeständnis an die großen Vereine machen musste von UEFA-Seite, um die Super League zu verhindern. Aber ja, das ist die neue Champions League. Mal gucken, wie schnell man sich daran gewöhnt. Ich finde es auf den ersten Blick sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Wir gehen weiter. Ich hoffe, das war einigermaßen okay erklärt von mir zur Frage von Winchesterman. Servus, die CBS-Fußballshow um Henri Carragher, Micah Richards und Kate Abdo gilt ja als eine der beliebtesten Shows. Sie vereint Unterhaltung und Wissen. Und Wissen ist da ein wichtiger Aspekt, weil dann man sieht immer oft sehr, sehr die viralen, lustigen Clips, aber die machen eben auch sehr, sehr gute, tiefgehende und reichhaltige Analysen von Spielsituationen. Vor allem Thierry Henry ist darin sehr, sehr stark, wie ich finde. Sie macht einfach Spaß, sagt der Winchesterman. Kannst du dir sowas auch in Deutschland vorstellen? Wen würdest du als Besetzung nehmen? Einmal Moderation, dreimal Experten. Wer wäre deine Traumbesetzung für diese Show in Deutschland? Schöne Grüße aus Karl-Heinz Riedles Heimatstadt. Karl-Heinz Riedle auf jeden Fall in einem Power-Ranking der am besten gealterten Fußballer ganz weit oben mit dabei, aber nicht mit dabei in meiner persönlichen Show-Besetzung. Das ist, glaube ich, schwierig, sowas in Deutschland auf die Straße zu bringen, weil die deutsche Kultur einfach eine andere ist als die amerikanische. Das sieht man auch, finde ich, daran, dass es nicht so leicht ist, in Deutschland Late Night erfolgreich zu etablieren. Also, du hast ja Jimmy Fallon, du hast hier den anderen Typ, der auch Jimmy heißt, glaube ich. Wer ist der nochmal? Nicht Jimmy Fallon, du hast Conan O'Brien, du hast Stephen Colbert, du hast früher hier diesen King, der sich so stark eingesetzt hat für die Ersthelfer von 9/11 und diese bewegende Rede gehalten hat. Wie heißt der nochmal? Late Night Host 9/11, google ich jetzt. Jon Stewart, natürlich Jon Stewart, tut mir leid. Also du hast eine riesen Landschaft an Late-Night-Hosts, für die alle Platz ist. Und in Deutschland hast du irgendwie so Baywatch Berlin, die machen das irgendwie noch. Früher hattest du mal erfolgreich eine Harald-Schmidt-Show, aber eben auch nur bis Oliver Pocher kam. Und dann hast du noch TV Total gehabt, aber ansonsten haben wir keine Late-Night-Kultur. Und auch hier ist die Frage, wie gut lässt sich sowas umsetzen? Aber Schluss mit dem Blablabla. Wer soll es denn machen? Ich finde, ich würde es gerne ähnlich besetzen. Das heißt, in der Kate Abdo-Rolle würde ich auch gerne eine Frau sehen und dann eben drei Leute aus dem Fußball, die dort die Rollen besetzen von Henri, Carragher und Richards. Und ich glaube, es müsste Ester Sedlacek sein. Ester Sedlacek hat gezeigt, dass es auch mit Bastian Schweinsteiger funktionieren kann. Also das, was mit Jesse Wellmer gemeinsam unmöglich schien. Und das lag ausdrücklich an beiden, an Jesse Wellmer und an Bastian Schweinsteiger, glaube ich. Die haben einfach gemeinsam nicht harmoniert. Ester Sedlacek hat gezeigt, dass man auch mit Bastian Schweinsteiger eine vernünftige Sendung machen kann. Und ich finde, die hat die nötige Lockerheit, die nötige Entspanntheit, um das zu machen. Und ich glaube, die würde das ganz souverän moderieren können. Und die Besetzung wäre für mich Jürgen Klopp, wenn er es ja machen würde, hat er schon mal TV-Erfahrung gehabt, damals hier beim ZDF. Ich glaube, mit auf jeden Fall mit dem Urs, dem Schiedsrichter aus der Schweiz, und Urs Meier. Und ich glaube, mit Oliver Welke. Auf jeden Fall, Jürgen Klopp war damals schon sehr, sehr stark in dieser Rolle. Und wenn er jetzt erstmal Pause machen möchte und darauf Bock hätte, wäre das, glaube ich, sehr, sehr cool. Kevin Prinz Boateng. Der ist, glaube ich, eine gute Mischung aus, kann dir Fußball inhaltlich gut erklären aus der eigenen Erfahrung heraus, aber einfach auch ein sehr, sehr guter Storyteller. Auch der hat die nötige Entspanntheit und Lockerheit und auch die nötige Vita, glaube ich, um das Ganze entsprechend zu tragen. Und dann noch Christoph Kramer, der ja jetzt Karriereende hat, / Wechsel in die Baller League. Und der, glaube ich, wäre auch sehr, sehr gut geeignet für die Rolle. Ich finde, der ist immer noch derjenige, der mir bei, also wenn ich zwischen Mertesacker und Kramer wählen müsste, würde ich immer Kramer wählen. Und ich glaube, Sedlacek, Klopp, Boateng und Kramer könnten eine sehr, sehr gute, entspannte Synergie miteinander haben, hätten aber auch absolut die Power, also die inhaltliche Power, um das Format so tragen zu können, dass es auch einen sportlich-taktischen Mehrwert hat aus einer Zuschauerperspektive. Also ich glaube, das wäre die Bestbesetzung, die ich mir aktuell dafür vorstellen könnte. Fernando, Alejandro, 1892, moin, schreibt auch er. Was ist deine Prognose in den Top 5 Ligen? Bundesliga kriegst du von mir nicht, weil die kriegt ihr von uns diese Woche natürlich im Komplettpaket. Die Fragen sind, wer wird Meister, wer wird der Breakout-Star, wer wird Torschützenkönig, was ist dein Hot-Take zu jeder Liga? Ehrlicherweise habe ich es ein bisschen eingedampft, da war noch dabei Überraschung, Enttäuschung und noch irgendwas. Das wäre alles ein bisschen viel, ein bisschen lang geworden. Ich habe mich jetzt beschränkt auf Meister, genau, wer in die Champions League kommt, auf Meister, Breakout-Star, Torschützenkönig und Hot-Take zu jeder Liga. Ich starte mit der Premier League, mit der ersten Liga in England. Meister wird dort Manchester City, glaube ich. Da führt kein Weg dran vorbei und das ist ein Pflaster, das schon so oft abgerissen wurde, dass es einfach nicht mehr wehtut, auch wenn es scheiße ist, und ich will Arsenal nicht sehen und glaube auch nicht, dass es dieses Jahr reichen wird für sie. Da komme ich später nochmal zu in meinem Hot Take. Breakout-Star in der Premier League wird Crescencio Somerville, der hat in der abgelaufenen Saison noch für Leeds gespielt, in der Championship gute Zahlen aufgelegt. Ich habe jetzt nicht unmittelbar notiert, welche, aber vielleicht kann ich die gerade noch mal schnell raussuchen. Gibt nicht viele Spieler, die Cry heißen. Er hat in der Championship in 43 Spielen 19 Tore und 9 Vorlagen beigesteuert, also 28 Scorerpunkte mitgebracht. Das sind sehr, sehr starke Werte. Das ist ein toller, dynamischer Flügelspieler, sehr, sehr agil am Ball, flink am Ball, technisch stark. Und ich glaube, der ist jetzt bei, also erstmal ist er jetzt bei West Ham unter Vertrag. Der wurde eingewechselt bei der 2:1-Pleite gegen Aston Villa, hat dort aber in den 20 Minuten, die er bekommen hat, schon sehr, sehr vieles angedeutet. Und ich glaube, der könnte der Breakout-Star werden oder einer der Breakout-Stars. Torschützenkönig wird langweiligerweise wieder Erling Haaland. Und mein Hot-Take ist, Arne Slots Liverpool beendet die Saison tabellarisch vor Mikel Artetas Arsenal, was bedeuten würde, dass Liverpool Zweiter wird, weil zwischen Arsenal und Liverpool wird sich keine Mannschaft schieben, außer Manchester City. La Liga, die Liga von Hansi Flick. Meister wird dort, Achtung, Achtung, Atletico Madrid. Ich glaube, es könnte mal wieder soweit sein, weil ich irgendwie, also ich bin auch total beeinflusst von den ersten Spieltagen, die jetzt schon gespielt worden sind, ehrlicherweise. Unter anderem hat ja Real Madrid 1-1 gespielt auf Mallorca, das muss noch gar nichts heißen. Aber Atletico hat schon Meter gemacht. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist in der Frage Conor Gallagher, ob der noch tatsächlich kommen könnte, kommen sollte. Aber haben unter anderem eben Julian Alvarez von Manchester City losgeeist für 75 Millionen Euro. Der Saisonstart mit einem 2:2 bei Villarreal, der war so ganz okay. Aber wenn wir mal drauf schauen, 75 Millionen für Julian Alvarez, 35 Millionen Euro für Robin Lenormand und nochmal 32 Millionen Euro für Alexander Sørloth, der von Villarreal gekommen ist. Das ist schon sehr, sehr brutal, wenn jetzt dann noch jemand wie Gallagher dazukommen sollte, der von der ganzen Art, wie er spielt, super gut zu Simeone passen würde. Hätten die eine richtig stabile Mannschaft zusammen. Also wenn die in so ein 3-4-2 einspielen und du hast so auf den Halbpositionen, hast du Alvarez und Griezmann, die einen Zielspieler wie Sørloth flankieren, dann ist das schon sehr, sehr stark. Deswegen, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, Atletico Madrid wird Meister, Breakout-Star wird der neue El Yesiri. Lucien Agoumet, Sevilla hat tatsächlich die Schatulle aufgemacht, nicht sondern nicht weit, aber 4 Millionen Euro bezahlt ist in meinen Augen ein Schnapperpreis für einen defensiven Mittelfeldspieler mit diesen Anlagen. Und ich glaube, Agoumet wird diese Saison bei Sevilla sein Breakout-Jahr haben. Er ist ja immer noch relativ jung und danach wird auf den Spieler anders geschaut, als das bisher der Fall gewesen ist. Torschützenkönig wird trotz allem Kylian Mbappé. Aber mein Hot-Tag ist, Barcelona, Hansi Flicks Barcelona, hoffentlich bleibt er so lange Trainer, dass es hinkommen kann, schießt unter Hansi Flick 100 Tore in La Liga. Also in der letzten Saison haben sie 79 gemacht, glaube ich, das nur als Referenzwert. Ich schaue nochmal extra nach, um da sicher zu gehen. Internationaler Fußball, Spanien, Tabelle, nicht dieses Jahr, sondern Alter, wieso ist hier alles so klein? Da bin ich eine Ameise. Genau, 79 Tore hat Barcelona abgelaufen in der Saison gemacht. Das heißt, ich sage, sie machen mindestens 21 Tore mehr in diesem Jahr und treffen unter Hansi Flick dreistellig. Denn wenn der Mann für eins steht, dann steht er eben für Tore. Serie A, super, super spannend. Das wird, glaube ich, richtig eng, richtig interessant da vorne. Aber ich bin schon seit längerem Thiago Motta-Believer und sage deswegen, Juventus wird Meister, die sahen im ersten Spiel auch schon recht ordentlich aus. Und der Breakout-Star wird Kenan Yildiz, der hat jetzt auch die 10 bekommen bei Juventus. Der hat ein Tor vorbereitet im ersten Saisonspiel, beim ersten Saisonsieg gegen Aufsteiger Como. Und ich glaube, Juventus könnte dieses Jahr richtig, richtig kochen, könnte unter Motta ein richtig gutes Jahr spielen. Und deswegen tippe ich sie sowohl als Meister als auch Kenan Yildiz als Breakout-Star. Um das mal mit einer Zahl bei ihm zu verknüpfen, würde ich sagen, Breakout-Star bedeutet für mich, dass er aus der Saison rausgeht mit 15 Scorern plus in der Serie A. Torschützenkönig wird aber ein Interspieler, nämlich Marcus Thuram, als ob ich nicht beeinflusst wäre davon, dass er beide Tore gemacht hat beim Remis gegen Genua. Aber Marcus Thuram ist ein geiler Spieler und ich glaube, die Geschichte von ihm ist noch nicht auserzählt. Wir wissen alle, dass große Spieler erst teilweise später peaken. Das gilt auch für große Spieler, die technisch so stark sind wie Marcus Thuram. Und ich glaube, das könnte sein Jahr werden, in dem er 20 Tore plus macht und die muss dann erstmal jemand anderes mitgehen und mitliefern. Und mein Hot-Tag ist, die Roma, die mit Matthias Süle unter anderem, mit Dobvik, den sie von Girona geholt haben. Und sie haben noch einen Enzo Lefebvre natürlich auch, jemand, der auch schon hier öfters als Name gefallen ist, den ich schon mal da mit dabei hatte, glaube ich, in einem Shopping-Guide für Borussia Dortmund. Also mit Süle, mit Enzo Lefebvre, mit Dobvik hat Roma ein richtig starkes Transferfenster bisher hingelegt. Die ersten Anzeichen unter De Rossi sahen gut aus. Deswegen sage ich, die Roma landet in der Serie A unter den ersten drei. Das ist mein Hot-Take, auch wenn die nur unentschieden gespielt haben zum Start. Ligue 1 ist mein Meistertipp eigentlich auch gleich mein Hot-Take, denn ich sage, Meister wird die AS Monaco von Ali Hütter. Es wird Hütters Meisterstück und mal wieder ein anderer wird Meister, Stichwort Meister, Breakout-Spieler, wird Henrik Meister. Der ist 20 Jahre alt, das ist ein dänischer Stürmer, wen wundert's, der ist am Wochenende eingewechselt worden und hat beim 3:0 Auftaktsieg von Rennes gleich sein erstes Saisontor gemacht und der hat eine ganz besondere Geschichte. Der ist 1,93 groß, aber sehr gut mit Ball am Fuß und ein spannender Spieler insgesamt, also spannendes Paket, weil er auch ein athletischer Typ ist. Der hat vor 3,5 Jahren, da war er ehrlicherweise 17, er ist jetzt 20, aber vor 3,5 Jahren hat er noch in der 7. dänischen Liga gespielt und ist dort entdeckt worden, ist dann von einem dänischen Drittligisten geholt worden, ist dann von dort aus nach Norwegen gewechselt und jetzt von Norwegen eben für, glaube ich, 7 oder 8 Millionen Euro zu Stade Rennes. Und das ist eine absolute Wahnsinnsgeschichte, weil der eben im Amateurbereich aus dem Nichts entdeckt wurde und der hat überhaupt keine Nachwuchsakademien oder sondergleichen durchlaufen. Also sehr, sehr spannende Geschichte. Und Henrik Meister ist für mich der Breakout-Star der Ligue 1. Torschützenkönig wird Jonathan David, Mbappé ist weg, PSG hat keinen, den ich als den designierten Goalscorer sehe, wo ich sage, das ist jemand, der sich für Torschützenkönig empfiehlt, deswegen sage ich, es wird Jonathan David, der hat schon konstant geliefert in ein paar Jahren und der wird auch dieses Jahr über 20 Tore in der Ligue 1 machen. Hot Take, PSG landet nicht nur hinter Monaco, sondern auch hinter Marseille und wird nur Tabellendritter in Frankreich. Marseille Auftaktspiel 5-1 gewonnen, also ist wirklich der Fußballclub der größten HS gefühlt, den man zusammenstellen konnte. Also ich gönne denen das auf jeden Fall nicht, aber das sah ziemlich gut aus. Und mal schauen, was De Zerbi aus denen rausgeholt kriegt. Das ist auf jeden Fall meine Prognose für die Top 5 Ligen minus die Bundesliga. Die habe ich mir an dieser Stelle gespart. Weiter geht's zur nächsten Frage von Spfund27, Grüezi. Würde der Fußball sich positiv verändern, wenn es eine Zählweise wie beim Basketball geben würde, 11 Meter, 1 Punkt, 2 Punkte für ein Tor aus dem Strafraum und 3 Punkte für Tore außerhalb des Strafraumes. Grüße aus der steuergünstigsten Region der Schweiz. Schreib mir mal private, wo die ist, damit ich mich mal schlau machen kann. Ich glaube nicht, dass der Fußball davon profitieren würde. Ich glaube im Gegenteil sogar, es würde dem Fußball eher schaden. Meiner Meinung nach eignet sich diese Art, Punkte zu zählen, nicht für ein Low-Scoring-Game, wie es der Fußball ist, weil damit Toren außerhalb des Strafraums viel zu viel Einfluss und Macht zum Beispiel auf ein Spiel zugesprochen werden würde. Im Basketball gibt es bei Spitzenteams, ich habe mich belesen, ich gucke ja kein Basketball, habe ich gelesen zumindest, gibt es in der NBA bei Spitzenteams teilweise im Schnitt 15 bis 16 Dreier pro Spiel. Also das Äquivalent von dem, was du hier als Dreier bezeichnest im Fußball, also Distanzschusstore. Und das ist eine Menge an Distanzschusstoren, die sehen wir natürlich niemals im Fußball. Und man nehme jetzt mal an, du führst nach deiner Zählweise mit 3-0, weil du einen berechtigten Foul-Elfmeter bekommen hast, dadurch 1-0 in Führung gehst und machst dann noch ein reguläres Tor, führst mit 3-0 und bist die total kontrollierende, dominante Mannschaft und in der 92. Minute zieht irgendjemand aus 30 Metern, aus 25 Metern ab, trifft den Ball, wie er ihn nur einmal im Leben trifft und zack, bumm, steht es 3-3. Und in meinen Augen ist es ist wichtig und gut, dass im Fußball nicht immer nur die bessere Mannschaft gewinnt. Das gehört zur Dramatik des Fußballs dazu. Aber in meinen Augen kippt das Ganze ein Müh zu viel in die Unberechenbarkeit oder ins, in Anführungszeichen, unverhältnismäßige Unfaire, wenn dann sowas passieren könnte und dann eben ein Schuss, der ja auch eine Einzelleistung ist in dem Fall und irgendwie nichts, was über das Team kommt oftmals, dann ein Spiel dermaßen auf den Kopf stellen könnte. Außerdem, glaube ich, lädt es so ein bisschen zu unsportlichem Verhalten ein. Also die Situationen müssen immer erstmal entstehen, aber man stelle sich vor, so eine Art Luis Suarez-Situation wie 2010 gegen Ghana. Der hat jetzt nicht diese Art zu zählen gebraucht, um das zu machen, was er gemacht hat. Aber nehmen wir an, du führst durch ein reguläres Tor 2-0. Und der Gegner hat kurz vor Schluss eine große Torchance und entweder du machst es à la Suarez und parierst den Ball auf der Linie per Hand oder du ziehst im Strafraum eben das Foul, bevor du den Spieler abschließen lässt, weil du sagst, okay, es ist kurz vor Schluss, die Wahrscheinlichkeit, dass sie nochmal so eine große Chance kriegen, ist relativ gering. Wir führen durch ein reguläres Tor mit zwei Punkten, 2-0. Wenn die statt ein reguläres Tor zu schießen nur den Elfmeter kriegen, können die nur einen Punkt machen und dann steht es am Ende 2-1. Also ich glaube, diese Art zu zählen geht nur, funktioniert nur in einem Sport, in dem viele, viele Tore fallen, Körbe erzielt werden. Das funktioniert nicht in einem Low-Scoring-Game wie dem Fußball. Außerdem muss ich sagen, bei mir kommt da eh so ein bisschen so eine reflexartige Anti-Haltung auf, weil ich grundsätzlich der Meinung bin, dass nicht nur im Sport, sondern in allen Lebensbereichen der Einfluss der USA auf uns im Sinne der Rest der Welt, viel zu groß ist. Und ich glaube, es ist ein schönes Gedankenspiel, aber in meinen Augen macht es den Fußball nicht besser. Und ich hätte keine Lust darauf, dass der Fußball anfangen würde, Tore so zu zählen. Letzte Frage kommt von Alex aus unserem Discord, dem ihr beitreten könnt, wenn ihr zum Beispiel Subscriber bei Twitch seid oder uns bei Patreon supportet. Dort könnt ihr eben Fragen stellen für Frag Calcio mit einer etwas höheren Wahrscheinlichkeit, dass sie reinkommen, weil dort eben nicht ganz so viele Fragen eingereicht werden wie auf YouTube. Aber ihr könnt dort eben auch mit der Community interacten. Es gibt da einiges zu entdecken, glaube ich. Und die Frage, die Alex stellt, ist eine durchaus tagesaktuelle, von der ich froh bin, dass er sie gestellt hat, denn es sollte zumindest mal bei uns Thema gewesen sein. Er schreibt: Gute Niklas, Ilkay Gündoğan hat seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt gegeben. Findest du, es ist der richtige Zeitpunkt für den Rücktritt, nachdem er die Mannschaft als Kapitän durch die Heim-EM geführt hat? Und wie wird sich die Mannschaft taktisch und personell verändern? Grüße aus der schönsten Stadt am Rhein. Jemand, der aus Andernach kommt. Herzliche Grüße zurück. Aber ich würde sagen, der richtige Zeitpunkt ist erstmal grundsätzlich der, den der Spieler für richtig hält. Wenn Gündoğan sagt, und das hat er ja gesagt, ich bin müde, und er vielleicht nicht glaubt, dass er körperlich und mental noch die nötigen Ressourcen hat, um dem DFB-Team so weiterzuhelfen, wie er es vielleicht wollen würde, oder generell im DFB-Team zu spielen, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Also der Grund, den er geliefert hat, ist ein absolut legitimer, um zu sagen, ich möchte nicht mehr mitspielen. Und ich finde auch tatsächlich, dass es losgelöst von der übergeordneten und wichtigsten Prio, wie es einfach Gündoğan damit geht und ob er selber das noch möchte, tatsächlich einfach auch ein sehr, sehr guter Zeitpunkt ist, weil es für mich so ein bisschen noch mehr das Gefühl befeuert, dass die WM 2026 durch den Rücktritt von Gündoğan und dem Kapitän nach Groß, nach Thomas Müller, das erste, also so ein richtiges Projekt einer neuen Generation ist. Das fühlt sich richtig nach einem Projekt einer neuen Generation deutscher Fußballer an. Ich habe mal geschaut aus dem WM-Kader 2018. Das war für mich auf jeden Fall, also war für mich das größte Versagen, das der DFB hatte. Ich würde sowohl die EM danach mit dem Achtelfinal aus gegen England als auch die WM 2022, die sportlich vom Verlauf her deutlich unglücklicher war, niedriger einordnen als die WM 2018. Von der WM 2018 sind dann aktuell Stand jetzt an relevanten Akteuren nur noch Kimmich und Antonio Rüdiger als Feldspieler und die beiden Torhüter Manuel Neuer und Ter Stegen übrig, und dementsprechend finde ich, fühlt sich das eben sehr, sehr nach Fresh Start an, und das finde ich ist eine sehr, sehr gute Sache und eine, glaube ich, die der deutschen Mannschaft guttun wird in der weiteren Entwicklung. Aber es bringt natürlich auch Veränderungen mit sich, und du hast gefragt, wie wird das personell aussehen, also wenn Gündogan als Kapitän weg ist und damit eben auch nicht mehr in der Startelf logischerweise steht. Also ich würde damit rechnen, dass aus dem Duo Musiala-Wirtz in der Grundordnung, wenn es ein 4-2-3-1 sein sollte zum Beispiel, in die zentrale Position rückt, was meiner Meinung nach auch gut wäre, da die beiden so im Idealfall auf dem Platz im Verlauf eines Spiels mehr Berührungspunkte miteinander hätten. Das ist so ein Kritikpunkt gewesen, den ich auch im Vorfeld der EM hatte, aber auch während der EM, dass es manchmal oder in meinen Augen Deutschland dann manchmal zu selten gelungen ist, Florian Wirtz und Jamal Musiala ins Kombinieren zu kriegen. Da waren teilweise Spiele dabei, wo die sich gegenseitig respektive einen oder zwei Pässe pro Spiel zugespielt haben. Ist in meinen Augen zu wenig für die Art Qualität und Kreativität, die beide Spieler haben. Die müssen in meinen Augen auf dem Platz näher beieinander sein, um deren Synergieeffekte oder Synergieeffekte, die man eben mit Musiala Wirtz erzielen kann, noch besser nutzen zu können. Also einer von den beiden, glaube ich, würde in eine zentralere Rolle rücken. Und ins Team, glaube ich, wird jemand reinkommen, den man eher als klassischen Flügelspieler bezeichnen würde, weil ein Spieler, der sich richtig wohl damit fühlt, die Breite, ein Offensivspieler vor allem, der sich richtig wohl damit fühlt, die Breite zu halten, der war oftmals nicht auf dem Platz. Das könnte, glaube ich, jemand sein, jemand, der vor allem Tempo mitbringt und 1-gegen-1-Qualität. Vielleicht ist es auch Maxi Bayer, bei dem das auch, glaube ich, gehen würde, auch wenn er kein ganz, ganz klassischer Flügelspieler ist im eigentlichen Sinne, sondern eher ein Hybrid aus Stürmer und Flügel, aber auch das würde vielleicht gehen. Aber ja, ich glaube, es wird jemand sein, der Tempo hat, der Dynamik hat, der 1-gegen-1 kann und der auf jeden Fall auch sich wohlfühlt im Halten der Breite. Deswegen, das ist der Spielertyp, mit dem ich rechne, und es wird nicht jemand sein, der ähnlich ist vom Profil wie Ilkay Gündoğan. Würde mich zumindest in dem Fall überraschen. Letzter Punkt. Taktisch bedeutet natürlich der Rücktritt des Kapitäns und eines Führungsspielers, eines erfahrenen Spielers, auch mehr Verantwortung für andere Spieler, weil ich glaube schon, dass ein Gündogan, aber auch ein Toni Kroos bei der EM auf dem Platz durchaus verlängerte Arme des Trainers gewesen sind, und die fallen beide weg. Das heißt, das sind Aufgaben, das sind Rollen, die müssen jetzt andere, im Zweifelsfall auch jüngere Spieler ausfüllen, und vor allem gegen den Ball bin ich gespannt darauf, wie das aussehen wird, weil Ilkay Gündogan ist ein hochintelligenter Fußballer, der vor allem sehr wichtig gewesen ist darin, das Pressing anzuführen, anzuleiten. Also das war, glaube ich, eines neben dem Sportlichen oder neben dem am Ball, war seine Eignung dazu, das deutsche Pressing zu koordinieren und zu lenken, eines der besten Argumente dafür, warum er eben in der Startelf stehen sollte. Das fällt jetzt weg, aber das Pressing wird, glaube ich, weiterhin ein wichtiges Pressing und Gegenpressing, ein wichtiges Element im deutschen Spiel sein. Also muss diese Aufgabe umverteilt werden auf andere, auf neue Schultern. Welche das sein werden, darauf bin ich sehr, sehr gespannt. Jetzt ist erstmal Schluss für heute. Ich sage vielen Dank an euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.